Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
Dieser Mensch befindet sich in einem ganz außergewöhnlichen Zustand, in einem Zustand höchster Erregung. Er bewegt sich zur Musik, er zittert heftig. Ja, und dann fällt er zu Boden.
Der Wiener Musikethnologe August Schmidthofer schildert ein Trance-Ritual in Madagaskar.
Ja, er ist also für einige Zeit benommen zumindest. Und wenn er dann wieder zu sich kommt, ist er völlig verändert. Er zieht dann auch, oder sie, sehr häufig sind es nämlich Frauen, sie zieht dann auch eine andere Kleidung an, auch um äußerlich zu zeigen, dass sie nun eine andere Wesenheit geworden ist. Und nachdem dieses Verhalten so außergewöhnlich ist, interpretieren das die Anwesenden auch als Gottheit.
Die Brücke ins Jenseits oder die Ahnen auf den Bäumen.
Religiöse Rituale in fremden Welten zu erforschen, ist gar nicht so einfach.
Man kann nicht eben mal auftauchen, die Dinge abfragen, erfassen und protokollieren und dann einfach wieder abziehen.
Um zu verstehen, was passiert, muss man sich schon auf die ganze Kultur, auf die Menschen und ihre Sicht der Dinge einlassen.
Auf ihre Vorstellungen einer Geisterwelt, auf ihre Vorstellung, Beziehung zu ihren Ahnen aufzubauen.
Nur wer diese jenseitige Welt versteht, versteht dann auch den ganz diesseitigen Alltag dieser Menschen. Zum Beispiel, was es für sie heißt, krank zu sein.
Das Krankheitskonzept besteht darin, dass Menschen nicht krank werden, weil sie durch Viren oder Bakterien verursachte körperliche Probleme haben, sondern sie sind krank, weil sie im Prinzip durch Geistwesen affiziert sind.
Raimund Vogels. Er hat als Musikethnologe viele Jahre die Musik Nigerias erforscht.
Die Trance besteht jetzt darin, einen Zustand herzustellen, der in der ersten Phase quasi ein Vertreiben dieses Geistwesens bedeutet und in einer zweiten Phase, durchaus vergleichbar mit einer jährlichen Impfung, darin besteht, immer wieder das Geistwesen an die betroffene Person heranzulassen und sie aber im Ritus dann auch wieder zu vertreiben. Das ist also so eine Stärkung, soll das bewirken, der Patientin.
August Schmidthofer hat ähnliche Rituale in Madagaskar miterlebt. Dort gibt es ein intensives Zusammenspiel zwischen den Musikern und einem sogenannten Medium.
Einem Menschen, der in Trance von einem Geist befallen wird oder positiv formuliert zum Sprachrohr für eine Gottheit wird.
Die Musik ist dabei kein schmückendes Beiwerk, sie ist ein entscheidendes Hilfsmittel.
Also ich glaube, dass sich das Medium ganz intensiv auf die Musik konzentriert, sich zur Musik bewegt und wenn sich nun plötzlich dadurch, dass ein anderes Metrum ins Spiel kommt, sozusagen die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit, der Grundpuls verändert, dann ist das Medium völlig irritiert. Ja? Und ich habe Musiker befragt, ob sie etwas tun können, ob sie etwas beitragen können, also wenn es einem Medium nicht gelingt, in Trance zu kommen. Und da haben sie gesagt, ja, dann muss man etwas ändern, dann muss man variieren.
Die Musik wirkt allerdings nicht wie eine Tablette, die pharmakologisch zuverlässig bei jedem Patienten den gleichen Effekt erzielt.
Sie ist kulturell vermittelt, im Fall der Trance-Rituale in vielen Sitzungen erarbeitet.
Das heißt, ob es laut, tief, schnell und heftig sein muss,
oder ob uns bereits der sanfte, vogelartige Klang einer Blockflöte in Trance versetzt.
Alles eine Frage der Kultur. Raimund Vogels.
Ich bin überzeugt davon, dass in einer Kultur, wo genau das, was weiß ich, den Vogel repräsentiert, der im Urwald oben sitzt und der wiederum den Ahnen repräsentiert, genau eine solche Melodie, das wäre so ein Beispiel wie bei den Kaluli in Neuguinea, dort sitzen die Ahnen in den Bäumen oben als Vögel und die Vogelmelodien sind direkt repräsentant davon. Dann kann auch genauso eine Melodie bewusstseinsverändernd wirken, ohne dass sie laut oder tief oder wummert oder sonst irgendwas. Laut und tief und wummern funktioniert bei uns, weil wir letztlich auch keine musikalische Konzeption mehr haben, die ins Jenseitige verweisen würde.
Klangliturgie oder Kontakt mit den Göttern.
Ein Besuch in Orissa im östlichen Indien.
Dort gibt es, im Gegensatz zum säkularisierten Europa, noch jede Menge Konzepte, die ins Jenseitige verweisen.
Religiöse Feste und Rituale sind dort ohne Musik gar nicht denkbar. Zum Beispiel der Abschied von den Toten.
Die Priester kommunizieren mit den Toten und Ahnen und benutzen dabei ganz bestimmte Instrumente. Hier eine sogenannte Bärenflöte aus Bambus.
Die Berliner Religionswissenschaftlerin und Ethnologin Lydia Gusi hat sich intensiv mit den lokalen Formen des Hinduismus dort beschäftigt.
Einem populären Hinduismus, in dem lokale stammesgeschichtliche Traditionen eine große Rolle spielen und in deren ekstatischen, tranceartigen Ritualen Musik keine beliebige Zutat ist, sondern ganz zentral, um Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen.
Der Beginn eines Rituals ist immer mit einer Musik verbunden. Und zum Beispiel aus der Borasamba-Region des westlichen Orissa, wo ich lange geforscht habe, ist der Klang von ganz bestimmten 16 Rhythmen, ist sozusagen der Code einer Liturgie, die von den lokalen Göttinnen spricht. Es ist also eine Form der Göttinnenanbetung, die durch eine Klangliturgie zum Ausdruck gebracht wird.
Was für europäische Durchschnittsohren klingt wie ein ewig gleichförmiger Strom von Schlägen,
ist für die Menschen dort also eine klare Botschaft, ein Code, mit dem sie seit ihrer Kindheit vertraut sind.
Werden diese 16 Rhythmen gehört in einem Ritual, heißt es, aha, es sprechen die 16 lokalen Göttinnen und das ist also die Zeit, dass ein ganz spezifischer Priester von den jeweiligen Göttinnen in Besitz genommen wird, also in Ekstase fällt. Das ist also der Code für die Zuschauer, Zuhörer, dass sie auch mit den jeweiligen Göttinnen selbst sprechen können. Also der besessene Priester ist der Vermittler zwischen den Welten, wie auch die Musik es ist.
Ist die Musik da, sind auch die Götter da.
Und in so einer ekstatischen Sitzung hören die Leute nicht einfach brav zu. Sie sind mittendrin, tauschen sich aus und bitten um Rat.
Die Rhythmen des Tanzes des besessenen Priesters, die sprechen eine Sprache. Ja? Und die Menschen, die jetzt dieses Ritual sehen, versuchen das zu dekodieren. Also sie versuchen das zu verstehen. Und sie unterhalten sich auch zum Beispiel miteinander, um gemeinsam zu interpretieren, was das für eine Aussage sein könnte, zum Beispiel. Einige gehen auch zum ekstatischen Tänzer der Göttin und dann auch selbst zu Göttin und fragen das ekstatische Medium, ja, Göttin, Mutter, so sprechen sie das Medium an. Bitte sag mir, wie kannst du mir raten bei meinem Problem? Was sagst du mir? Und dann fängt das Gespräch durch den Tanz an, durch den Gesang an. Das ist alles nicht so strukturiert, nicht so festgelegt, wie das in den Schriftkulturen der Fall ist, in denen es eben nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt.
Getanzte Botschaften oder die Flöte des Krishna.
Nicht nur die Musik spielt in vielen religiösen Ritualen eine zentrale Rolle.
Sie hat einen starken Partner, den Tanz.
Für viele war sogar am Anfang nicht das gesprochene Wort oder irgendeine Urmusik, sondern die Bewegung.
Auch wenn die Quellenlage dürftig ist, ein paar bildliche Darstellungen, ein paar Skulpturen, mehr nicht.
Dennoch gehen Forscher davon aus, dass der Tanz eben, ja, teilweise heißt es sogar die Mutterkunst aller Künste ist.
Helga Barbara Gundlach, Religionswissenschaftlerin und Tänzerin.
Also eine ganz frühe Kunstform, weil er eben so eng mit der Bewegung des Menschen verknüpft ist, dass die Menschen sich, bevor sie eben malten oder sangen oder Musik machten, im Tanz schon geäußert haben und wahrscheinlich früh auch Rhythmen ihres Körpers selbst, das Atmen, den Herzschlag und Geräusche, die sie wahrnahmen, Regen, Tropfen, die prasseln, ein Wasserfall oder was auch immer, dass man also sehr früh den Alltag, den man erlebte, in ausdifferenzierteren Bewegungen umsetzte.
Ob religiös oder nicht, war dabei gar nicht die Frage.
Erntetanz,
Jagdtanz,
Heilungstanz,
Hochzeitstanz
oder Totentanz.
Getanzt wurde durchs ganze Jahr, in allen Lebensbereichen.
Neben relativ einfachen Volks- und Stammestänzen gibt es aber auch sehr komplexe Tanztraditionen, vor allem in Indien.
Musik. Die Tänzer sprechen eine regelrechte Tanzsprache, die nicht zwangsweise in die Ekstase führt, sondern zur Exegese taugt.
Relativ bekannt sind ja die verschiedenen Tanzformen aus Indien, unter anderem auch der Bharatanatyam, das ist eine indische Tanzform, die hochkomplex ist. Die muss ich im Grunde so erlernen und fange sie auch als Kind an, wie das klassische Ballett im Westen eben gelernt wird. Und diese Tanzform, die hat die Aufgabe der Verkündigung. Viele Menschen können nicht lesen, aber sie kennen die religiösen Inhalte großenteils durch den Tanz. Jede einzelne Tanzgeste, die hat eine Bedeutung.
Und durch ein ganzes Repertoire an Gesten lassen sich so ganze Geschichten erzählen und die Heiligen Schriften auslegen.
Wenn einzelne Bewegungen gezeigt werden, die Flöte des Gottes Krishna hat eine bestimmte Handbewegung, die Göttin Lakshmi wird mit einer anderen Bewegung dargestellt. Also, dass ich dann eben schon weiß, aha, jetzt geht es um diese Geschichte wahrscheinlich, um diese Gottheit. Und dadurch wird natürlich eine religiöse Tradition auch sehr stark aufrechterhalten. Und der Tanz hat für die Menschen, die dann eben auch keinen Zugang zur Schrift haben, eine sehr, sehr starke Bedeutung.
Exportiert in eine andere Kultur, geht dieser Code allerdings verloren.
Wird aus der getanzten Verkündigung ein harmloses, exotisches Tänzchen, das man zwar interessant und schön finden kann, das aber keiner mehr versteht.
Verluste gibt's aber nicht erst beim Transfer von Ost nach West.
Auch in unserer eigenen Kultur ist in Sachen Tanz und Kult so manches auf der Strecke geblieben.
Bereits im frühen Christentum ist der Tanz verbannt worden, und zwar ganz gezielt.
Tanz ist auch schwer überprüfbar. Was passiert in einem Menschen, wenn er tanzt? Und ich denke, da gab es einfach Ängste. Zum Zweiten wurde generell im Christentum mehr und mehr eine Leibfeindlichkeit festgemacht. Insbesondere noch der weibliche Körper wurde zunehmend negativer gesehen. Und entsprechend gab es dann auch wirklich Tanzverbote. Also schon in einer Kirchenordnung in Rom um 200 gab es ein Verbot für Tänzer, Tänzerinnen und Schauspieler, Schauspielerinnen Mitglied zu werden. Und diese Verbote, auch später in religiösen Kontexten zu tanzen, die setzten sich über Jahrhunderte durch.
An ein getanztes Evangelium war also nicht zu denken. Durch die Jahrhunderte hindurch war stattdessen brav sitzen, stehen und knien angesagt.
Ein großer Verlust, findet die Religionswissenschaftlerin Helga Barbara Gundlach. Schließlich wurde so ein wesentlicher Teil dessen, was uns als Menschen ausmacht, einfach ausgeklammert.
Und da fehlt einfach etwas. Und das ist etwas, was vielen aber gar nicht bewusst war. Also heute gibt es viele Tänzerinnen und Tänzer, die sagen, ja, ich bin einfach damit groß geworden. In der Kirche wird nicht getanzt, da sitzt man still da. Heute ärgere ich mich darüber, warum habe ich das eigentlich so lange mitgemacht? Aber dafür brauchte ich 50 Jahre. Und jetzt habe ich eben, das muss man einfach sagen, in diesem Land die Möglichkeit, das zu tun. Es gibt jetzt keine großen Tabus mehr, dass jemand sagt, ich möchte gern religiös tanzen. Also das beste Beispiel sind die Kirchentage. Da wird getanzt, da wird musiziert. In den einzelnen Kirchengemeinden, bis das da so hineinsickert, das ist oft ein weiter Weg. Aber es ist inzwischen eben möglich. Und alle, die das tun, sagen, es bereichert das eigene religiöse Erleben, es bereichert auch die Gemeinschaft, weil sie den Eindruck haben, dass sie die durch die Körperlichkeit mit anderen mehr erfahren können, als wenn sie eben nur auf der Kirchenbank sitzen.
Doch in der christlichen Tradition stand eben lange Zeit nicht die ganzheitliche geistig-körperliche Erfahrung im Vordergrund.
Es ging eher darum, einen Schatz der Nachwelt anzuvertrauen, eine Tradition zu bewahren.
Unkontrollierbare Tanzrituale hatten da keinen Platz. Musik aber sehr wohl.
Klang als Exegese oder die gesungene Offenbarung.
Für überzeugte Christen waren die Texte der Bibel keine dichterischen Ergüsse.
Das waren Texte, von denen man glaubte, dass die Hand des Schreibers von der Hand Gottes geführt wurde.
Wer auf diese Texte baut, tut das nicht, weil er sie für eine wissenschaftlich überprüfbare Bedienungsanleitung für ein besseres Leben hält, sondern weil er an diese Texte glaubt, sich ihnen anvertraut.
Wir wissen von dem frühesten Mönchtum, also im ausgehenden 4. Jahrhundert, dass Mönche oder Menschen in die Wüste zogen und sie wurden Monachus genannt. Das heißt, sie wollten allein sein, das heißt aber auch nicht ganz allein, sondern eigentlich mit Gott allein sein.
Godehard Joppich, Theologe, ehemals Benediktinermönch und einer der Experten in Sachen gregorianischer Choral.
Und für die war das Wichtigste, das Gespräch mit Gott zu führen durch die Texte und vor allem durch die Texte der Heiligen Schrift, vor allem aber durch die Psalmen. Im Wort ist der, der es gesprochen hat, gegenwärtig. Also war dieser Gedanke so entscheidend, dass der Dialog, den der Mensch braucht, in diesem Fall der Dialog mit Gott, mit Hilfe dieser Psalmen geschah. Und sie konnten ja nicht gelernt werden, indem man irgendwo in der Buchhandlung sich eine Dünndruckausgabe kaufte, sondern die Psalmen mussten und alle Texte der Heiligen Schrift mussten auswendig gelernt werden.
Also sprach ein älterer Mönch vor.
Und zwar so intim und so vertraut, dass er seinen Hörern, den jungen Mönchen, nicht einfach nur Text, sondern auch gleich eine Interpretation mitlieferte. Seine innerste Überzeugung, mit den Texten umzugehen.
Und es geht jetzt so, wie wir mit unseren gedruckten Heiligen Schriften umgehen. Es darf kein Fehler drin sein. Katholischerseits muss jede Bibel ein Imprimatur haben. Das heißt, es wird mehrmals kontrolliert, ob es richtig übersetzt ist und ob kein Druckfehler drin ist, dass vielleicht Schild oder Schuld dasteht und eins davon ist nur richtig. Sehen Sie, und das Gleiche bin ich der Überzeugung, solange es noch keine gedruckten und geschriebenen Bücher gab, war das gesprochene Wort etwas, was nur in einem ganz bestimmten Klang seine Richtigkeit hatte und das niemand gewagt hätte, das, was also der geistliche Vater vorsprach, in irgendeiner Weise abzuwandeln. Es musste so betont werden, denn eine falsche Betonung ist schlimmer als ein Druckfehler im Buch.
Aus einer Art Sprechgesang, einer weitergereichten mündlichen Tradition, könnte so allmählich das geworden sein, was wir heute kennen als gregorianischer Choral.
Und das sind nicht einfach nur unbegleitete, einstimmige Gesänge der römisch-katholischen Kirche in lateinischer Sprache.
Es sind keine Gesänge, die nach primär musikalisch-ästhetischen Kriterien entstanden sind. Es sind also eigentlich gar keine Gesänge.
Es ist vor allem das Erklingen von Sprache, nach den Regeln einer ganz besonderen rhetorischen Kunst, überformt von theologischem Geist.
Einen Geist, den Godehard Joppich sein Leben lang versucht hat, selbst weiterzureichen.
Factus est Dominus protector meus et educit me.
Factus est, das heißt schon mal diese überraschende Äußerung, nicht der Herr ist mein Beschützer, sondern geworden ist der Herr mein Beschützer. Und dieses geworden als Factus est im ersten Wort hat eine Intonationsschärfe und eine Intonationswirkung, wie sie nur ganz wenige Male überhaupt gebraucht wird. Es ist vielleicht der stärkste Akzent, mit dem ein liturgischer Text beginnt. Und dann kommt nach dem Factus est Dominus, aber es heißt nicht Factus est Dominus protector meus, sondern Factus est Dominus. Dominus ist, wie ich es nenne, in einer Klangform, die ich entdecke. Tonen nenne, also nicht betonend, sondern bewusst enttonend.
Oculi mei semper ad Dominum.
Oculi. Und sehen Sie, das ist ein Introitus wieder, der mit einer unglaublichen Suggestivität uns sagen will, ihr solltet fähig werden zu sagen, meine Augen, immer sind sie auf den Herrn gerichtet. Sehen Sie, mit diesem Factus est, was ich gerade eben Ihnen vorgetragen hatte, jetzt ohne den dritten Ton nur Oculi mei, also schon mit einer eindrucksvollen Indirektheit und einem sich dadurch entwickelnden Crescendo kommt es dann semper ad dominum. Oculi mei semper. Es ist Exegese, wissen Sie, weil auch wirklich, wir würden heute sagen, meine Augen sind immer beim Herrn. Nicht? Der deutsche Satz ist sowieso immer am stärksten betont auf dem letzten Wort beinahe. Und sehen Sie, hier heißt es eben, meine Augen immer beim Herrn. Es ist ja auch wunderbar, dass diese drei Worte kein Prädikat haben. Ich habe vorhin gesagt, sind immer auf den Herrn gerichtet. Im Lateinischen heißt es, meine Augen immer auf den Herrn. Es ist nicht suggestiv, sondern es entspricht dem Text. Es entspricht dem Text und der Exegese des Textes, nicht als Einzelsatz hier, was immer unser Fehler ist, sondern im Gesamt der heiligen Worte. Damals waren diese Dinge so verinnerlicht, und es war ja auch sogar die Aufnahmeprüfung ins Mönchtum bis ins 12. Jahrhundert, der Eleve musste die 150 Psalmen auswendig können. Das heißt also, das einzelne Wort war eingebettet in eine ganze Theologie und ist nicht isoliert wie unter einem Mikroskop zu betrachten.
Allerdings, wer kann diesen enorm anspruchsvollen Gesängen dann heute noch gerecht werden?
Wer kann heute noch alle 150 Psalmen auswendig?
Und das auch noch auf Latein.
Und hat gleich noch das notwendige theologische Fachwissen parat.
Ein hoffnungsloses Unterfangen also?
Statt Ekstase für die Massen, Gesangsexegese für einsame Experten.
Das muss nicht sein. Godehard Joppich hat in der Praxis immer wieder ermutigende Erfahrungen gemacht.
Mit ein paar Neulingen in Sachen Gregorianik hat er zum Beispiel über ein Wochenende zwei Gesänge eingeprobt. Im Gottesdienst, dann nach der Aufführung, eine lange, sehr lange Minute Stille. Dann geht der Priester ans Mikrofon.
Und sagt, so kann man auch beten. Das war das größte Lob, das ich jemals erhalten habe. Wenn ich glaube, dass mich dieser Text erfüllt, wird er rüberkommen, ob ich verstehe oder nicht. Wir sind ja heute in einer Zeit, in der man Englisch oder Französisch oder alle Sprachen singt. Wollen wir denen, die singen, absprechen, dass sie da dann erfüllt werden? Wir verstehen gar nicht, was sie singen, aber wir hören, wie begeistert sie sind. Und das wäre doch eine Möglichkeit, auch im gregorianischen Choral. Man würde uns glauben, dass wir selbst glauben, was wir von uns geben.